Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Es war der 31. März diesen Jahres, ein Freitag. Da erschien wie jede Woche das Magazin der Süddeutschen Zeitung, kurz SZ-Magazin. Es ist als Beilage zur Süddeutschen neben dem Zeitmagazin eines der größten Magazine hierzulande mit einer Auflage von rund 500.000. Dieses Heft soll eine Wonne fürs Auge sein und womöglich auch für Hirn, Herz und Seele. Soweit so gut. Und soweit am 31. März alles wie immer. Nur, dass diesmal ein Kirchenmotiv den Titel dominierte. Ein Schwarz-Weiß-Foto aus einer Kirche. Darauf der Titel Gelb-Golden, Mein Gott. Was der Autor meint, wird im Untertitel deutlich. Da steht ebenfalls auf der Titelseite, Zitat, unser Autor ist religiös, die Menschen um ihn herum sind es eher nicht. Kaum zu glauben, meint er, was die sich entgehen lassen. Zitat Ende. Und so wie diese drei Sätze ist der ganze Text humorvoll, leicht, zugleich tief und klug und ganz sicher auch provozierend. Was sich die Menschen entgehen lassen, darüber spreche ich nun mit dem Autor, mit Tobias Haberl, zugeschaltet beim Bayerischen Rundfunk in München. Ich grüße Sie, Herr Haberl, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Also ich zitiere mal Ihren Einstieg, Ihren ersten Satz. Zitat, diesen Text traue ich mir nur zu schreiben, weil ihn sowieso niemand liest. Zitat Ende. Egal, ob das ironisch ist oder nicht, warum gehen Sie davon aus, dass das niemand liest?
Das ist natürlich ein bisschen kokett gewesen. Ich halte es trotzdem für einen guten Einstieg. Und als er mir eingefallen ist, war ich ein bisschen stolz auf mich. Das reizt natürlich so ein erster Satz. Und wenn man als Leser damit konfrontiert wird, dass man was ganz bestimmt nicht lesen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man ihn liest. Und er ist aber nicht nur kokett, sondern es ist auch was dran. Und ich erkläre das dann in den folgenden Sätzen. Weil ich in einem Umfeld lebe, in meinem Arbeitsplatz, in meinem Wohnumfeld, Münchner Glockenbachviertel, sehr linksgrün, wo wenig Gutes über Kirche und vielleicht sogar über den Glauben gesprochen wird. Und darauf wollte ich ein bisschen abzielen und auch ein bisschen provozieren.
Wir könnten jetzt also auch sagen, wir reden jetzt, was wir wollen. Ich rede nur mit Ihnen, weil es haben ja eh alle ausgeschaltet.
Ich hoffe, dass sehr, sehr viele zuhören. Und aufgrund der Tatsache, dass ich nach Abdruck dieses Textes von Unmengen von Reaktionen, Anrufen, Leserbriefen überspült wurde, muss ich fast sagen, scheint da irgendwie ein Nerv getroffen worden zu sein. Und zwar sowohl für Menschen, die mir zustimmen, als auch für Menschen, die anderer Meinung sind oder sich provoziert gefühlt haben.
Normalerweise überwiegen ja eher kritische Reaktionen, egal ob bei Lesern oder bei Hörern wie bei uns. Oft sind die durchaus konstruktiv, wenn sie kritisch sind. Manchmal sind sie sehr polemisch, manchmal aber eine positive E-Mail zu schreiben oder anzurufen, ist ja doch durchaus anstrengender. Wie war das Verhältnis von positiven und negativen Reaktionen?
Also ich habe eher mit negativen gerechnet, weil es eine Provokation ist innerhalb der Süddeutschen Zeitung, die traditionell eher kirchenkritisch berichtet. Das war schon ein besonderer Text innerhalb dieses Umfeldes. Im Endeffekt würde ich sagen, waren 75-80% positiv, was mich unglaublich gefreut hat. Und selbst die negativen, da waren nur ganz wenige richtig mit Schaum vorm Mund und mit Abscheu geschrieben, sondern sehr konstruktiv, sehr differenziert, sehr vielleicht sogar manche Teile des Textes lobend, sich damit auseinandersetzend und andere kritisierend. Also insgesamt habe ich mehrere hundert Leserbriefe bekommen. Bischof, Pfarrer, die Passagen in die Osterpredigt mit reingenommen haben. Thomas Gottschalk hat mich angerufen, er will mich treffen, um mich kennenzulernen. Es sind unfassbare Dinge passiert nach diesem Text. Das Wort Dankbarkeit ist oft gefallen. Das Wort tröstlich und das Wort mutig waren so Leitmotive, die in den Leserbriefen immer wieder vorkamen.
Tobias Haberl, Autor beim SZ-Magazin im Deutschlandfunk, in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Haberl, wir haben die Reaktionen zusammengefasst. Jetzt sollten wir mal vertiefen, was es eigentlich war, was Sie angetrieben hat, mit diesem Bekenntnis zu konfrontieren. Und ich finde, wir müssen das transparent machen. Das ist kein klassischer Journalismus, sondern das ist, ich finde den Begriff passend, ein Bekenntnis, das Sie da ablegen. Oder stört Sie die Formulierung?
Nee, stört mich nicht. Ich hatte das, glaube ich, als ich den Text meiner Chefredaktion vorgeschlagen habe, ein paar Monate vorher. Die haben eher wenig mit Kirche zu tun, haben aber natürlich Verständnis und Gefühl genug dafür, um zu wissen, viele Leser und viele Menschen da draußen haben das noch auf die ein oder andere Weise. Und sei es ein kritisches Verhältnis, meinten die sofort, machen wir groß zu Ostern. Und ich hatte kein Glaubensbekenntnis im Sinn. Ich kann aber sehr gut damit leben, dass man das als Glaubensbekenntnis bezeichnet. Es ist eine Art von modernem Glaubensbekenntnis, wobei man natürlich differenzieren muss. Geht es um Kirche oder geht es um Glauben? In meinem Text geht es um beides. Und mir war eben wichtig, dass diese kirchenkritische Haltung, die in der SZ sehr en vogue ist, die in meinem Umfeld sehr en vogue ist, die ich nachvollziehen kann. Ich hadere auch mit meiner Kirche, mit der Institution Kirche. Aber mir war eben wichtig, mal die Perspektive auf die positiven Seiten zu lenken. Mich stört, dass viele Menschen nur noch die Kirche und den Glauben über Signalwörter wie Missbrauch, wie Unterdrückung von Frauen, wie Zölibat, wie Rigidität wahrnehmen. Und ich sage, ja, das ist alles ein Problem, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es gibt noch eine andere Seite, eine strahlende, eine positive, eine heilige, eine haltgebende Seite. Und die fällt mir in der Berichterstattung und im Reden über die Kirche und den Glauben, zumindest in dem Umfeld, in dem ich mich hier bewege, immer wieder unter den Tisch.
Sie haben eben Ihr urbanes Hipster-Umfeld schon mal kurz beschrieben. Aber Sie sind ja mit Verlaub selbst einer, also ein Hipster. Schreiben Sie aus einer Art Verwundung oder Verletzung heraus oder ist es ein Verlust?
Mit Sicherheit steckt vielleicht eine kleine Kränkung dahinter, wobei ich die nicht in den Vordergrund rücken würde. Die Kränkung, wie sich die Dinge verändert haben. Ich beschreibe ja im Text meine Herkunft, Bayerischer Wald, katholisch sozialisiert, das war einfach was vollkommen Normales, einen Bezug zur Kirche, zur Gemeinde, zu Gott zu haben und dass das heute eben nicht mehr so ist. Gleichzeitig bin ich mir auch der Tatsache bewusst, dass man als gläubiger Mensch eigentlich unabhängig von den anderen glauben kann, dass man sein persönliches Verhältnis zu Gott aufbauen kann und es einem egal sein kann, ob der Nachbar oder der Arbeitskollege ebenfalls an Gott glauben. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich so ein bisschen der Text. Ich bin übrigens kein Hipster, würde ich sagen. Ja, dafür bin ich zu alt. Ich versuche mich nicht mehr irgendwelchen Trends anzuschließen. Ich bin politisch oder gesellschaftspolitisch zerrissen, habe verschiedene Strömungen, Konservative, Liberale, auch Linke. Aber der Glaube ist eben ein Faktor in meinem Leben, der mich trägt und hält. Und der ist in dem Umfeld, in dem ich lebe und arbeite, eher ungewöhnlich. Das stimmt schon. Und trotzdem ist er mir genau deswegen wichtig, weil ich kein frömmelnder Mensch bin. Ich habe durchaus Anteile dieser Gesellschaft, in der ich mich bewege und bin offener Mensch und reise gern und feiere gern und trinke gern und höre Musik verschiedenster absurder Richtungen. Aber der Glaube ist eben auch da und ich bin immer wieder überrascht, wie andere Leute überrascht oder verdutzt sind, wenn sie hören, ach, der Tobias Haberl, der geht in die Kirche. Die können das teilweise gar nicht glauben, weil ich vielleicht das gar nicht so ausstrahle im ersten Moment.
Ihre Überschrift unter Heiden, die suggeriert ja ein wenig, dass sich jemand auf der richtigen Seite wähnt. Dann birgt das ja immer die Gefahr der Abgrenzung, der Rechthaberei bis hin zum Fundamentalismus. Was tun Sie dafür, um sich dagegen zu feien?
Dieser Vorwurf kam nicht häufig, aber in manchen der kritischen Leserbriefe. Sie argumentieren von einer arroganten Position aus, sie seien tief, die Gottlosen seien oberflächlich. Sie beschäftigen sich auf eine natürliche, transzendente Weise mit den Dingen. Alle anderen seien technikgläubig und liefen nur in die Apple Stores, um das neueste Smartphone zu erwerben. Es gibt ein, zwei Passagen in dem Text, die das suggerieren. Die würde ich im Nachhinein ein bisschen anders schreiben. Da ist zu kurz gekommen, dass ich die Technologie für eine Quasi-Religion halte. Ja, dieses Vakuum, das entstanden ist in der spätmodernen Welt, weil viele Menschen nicht mehr glauben, wird eben gefüllt von anderen Dingen. Der technologische Fortschritt dringt in diese Lücke ein und das ist ja praktisch eine Quasi-Religion mit Heilserwartung. Das finde ich sehr, sehr problematisch. Gleichzeitig weiß ich, dass es auch viele gläubige Menschen gibt, die problematische Dinge mit ihren Handys oder mit sozialen Netzwerken machen und dass es sehr viele nichtgläubige Menschen gibt, die auf eine humanistisch-philosophische Art tiefe Menschen sind, ja, und technikkritische Menschen sind und nach Wahrheiten suchen und Erkenntnissen suchen. Also da habe ich mich ein, zweimal so ein bisschen aufs Glatteis begeben. Das würde ich im Nachhinein anders formulieren. Ich würde nicht sagen, der Glaube ist der allein seligmachende Weg. Aber wenn man glaubt und wenn man Religion nicht nur als Halt betrachtet, sondern wenn man sagt, da ist eine Wahrheit, sie ist kein Trick, mit der ich mich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehe, sondern da ist eine Wahrheit, da ist die Möglichkeit von Erlösung und Auferstehung, dann will ich natürlich auch oder wünsche auch anderen Menschen, dass sie daran teilhaben können. Nicht aus einer Abgrenzung heraus, sondern aus einer Nächstenliebe heraus, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt.
Tendenzen zur Abgrenzung, zur Rechthaberei bis hin zum Fundamentalismus gibt es natürlich auch wiederum in Teilen des antikirchlichen Mainstreams.
Ohne Zweifel, ja. Also das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, ich war überrascht und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass die kritischen Zuschriften sehr differenziert, sehr liebenswert waren. Ich habe denen, die mir Sachen vorgeworfen haben, ja, sie vertuschen und sie verheimlichen und sie setzen falsche Gewichte auf die positiven Seiten und lassen die negativen, den Missbrauch und so weiter unter den Tisch fallen. Nein, ich habe es nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe nur mein Augenmerk nicht drauf gerechnet, weil es sowieso jeden Tag in den Medien steht. Ich habe mein Augenmerk auf andere Dinge gerechnet. Ich habe denen, die mich kritisch angeschrieben haben, länger zurückgeschrieben, ja, ausführlicher, differenzierter, was für mich natürlich interessanter war, mit ihnen mich auseinanderzusetzen. Und da sind schöne, ich sage jetzt nicht Brieffreundschaften, aber so Mails, die hin und her geflogen sind, entstanden, weil man gemerkt hat, auch die sind wiederum ganz verdutzt, dass ich ihre Kritik annehmen kann und freuen sich über meine Mail und schreiben mir wieder zurück. Und so entsteht dann letztendlich ja auch Verständnis und eine Debatte und man nähert sich an, ohne dass man dann die Position des anderen übernehmen muss. Also es gab wenig dieser unangenehmen, dogmatischen, kirchenglaubenskritischen Menschen, die es da draußen gibt und mit denen man natürlich immer mal wieder zusammentrifft, wo aber dann vielleicht auch gar kein Gespräch wirklich lohnt. Also ich würde es immer probieren, aber man trifft ja schon manchmal Menschen, die sind so festgefahren in ihrer Kritik, dass man sie kaum einen Millimeter bewegen kann. Grundsätzlich würde ich schon sagen, bin ich ein wahnsinnig toleranter Mensch, will aber auch, dass mir diese Toleranz als Christ und als Katholik entgegengebracht wird.
Tobias Haberl im Deutschlandfunk, Autor eines Textes mit dem Titel Unterheiden im SZ-Magazin. Sie haben Ihren Text als Text bezeichnet. Wie würden Sie in Fachkreisen sowas bezeichnen? Ist es ein Essay?
Wir würden dazu Essay sagen, ja.
Okay. Es gibt in diesem Essay so köstliche Sätze, die, wie ich finde, den Nagel auf den Kopf treffen. Etwa wenn Sie sprechen über Menschen, ich zitiere mal, die bei jeder Gelegenheit Diversität fordern, aber verkennen, dass ein Gottesdienst diverser besetzt ist als jede ihrer Partys, auf denen immer alle die gleichen Netflix-Serien schauen. Zitat Ende. Ich kann das nur bestätigen. Wir müssen uns aber die Frage stellen, wieso diese Sichtweise in bestimmten Kreisen überhaupt nicht gedacht wird oder womöglich sogar als undenkbar betrachtet wird.
Sie treffen einen Punkt, der mir sehr wichtig ist. Es ist so eine Art zum Lebensthema geworden in den letzten Jahren. Ich greife mal zwei Worte heraus, die in meinem links-grünen, was ich überhaupt nicht abwertend meine, übrigens, ja, linksliberalen Umfeld. Ich habe da auch Anteile davon, wenn auch eben Ausreißer, zum Beispiel eben mein Glaube, en vogue sind. Dann ist es Diversität und Toleranz. Das ist natürlich wunderbar. Ja. Ich bin auch für Toleranz und Diversität. Mir fällt nur auf, dass diese Begriffe oft ein bisschen heuchlerisch und schief verwendet werden, dass die Leute, die von Diversität schwärmen, wenn ich da ein bisschen näher hinschaue, aus welchen Menschen bestehen, deren Bekannten- und Freundeskreise, sind es dann doch oft ein Milieu. Die Menschen machen die gleichen Reisen, lesen die gleichen Bücher, tragen die gleichen Klamotten und es ist sehr alles ähnlich. Und die Diversität und auch die Toleranz sind eher so Etiketten, die man sich anheftet, um sich moralisch selbst darzustellen, um gut dazustehen, um so einen Gewinn zu erzielen. Das ist nicht immer so, aber die Tendenz erkenne ich. Und wenn ich aber am Sonntag in die Messe gehe, ich gehe oft in die Theatinerkirche am Abend, und da sehe ich Menschen, das ist wirklich gelebte Diversität.
Aus aller Welt.
Aus aller Welt, mit vollkommen unterschiedlichen Stilen, sich zu kleiden, auch zu beten. Manche inbrünstig, kniend, die Hände nicht gefaltet, sondern nach oben gereckt. Da sind Leute aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Ja, ich habe ja auch in dem Text, beziehungsweise in dem kleinen Text drunter, dann von so einem Rocker geschrieben. Also das muss ich kurz erzählen. Das ist mir vor ein paar Monaten passiert. Bin ich durch München gelaufen und sehe so einen jungen Mann, vielleicht 30, der sah einfach bemerkenswert aus. Lange Haare, wie so ein Heavy-Metal-Fan, Bikerstiefel, enge Jeans, zerrissen, Lederjacke, abgeschabt. Und der sah einfach cool aus und hat eine geraucht. Und ich habe dem noch hinterher geguckt, dachte mir, was ist denn das für ein cooler Typ? Ja, kein Hipster, sondern so ein Rocker, das sieht man ja fast nicht mehr. Und wenige Tage später begegne ich ihm wieder, als er zur Kommunion in der Theatinerkirche in der Sonntagabendmesse geht. Und ich dachte mir, das kann ja nicht sein, der Typ kommt in die Messe und sitzt jetzt da, wo ich sitze. Da bin ich dann so stolz auf meinen Glauben und auf die Kirche und überhaupt die Gemeinschaft der Getauften, sage ich jetzt mal. Da ist einfach jeder willkommen und jeder hat so seinen persönlichen, individuellen Weg. Und dieses Erlebnis habe ich bei den üblichen Partys und Geburtstagseinladungen eher selten. Da sind immer die Menschen, die ich erwarte, aber keine Überraschungen.
Sie schreiben, dass Sie, wenn Sie über Religion und Kirche reden mit anderen, es Ihnen manchmal vorkommt, noch so ein köstliches Bild, als würden Sie zum Tennisspielen sich verabredet haben und der andere erscheint mit Schwimmflossen statt mit einem Schläger. Wie verläuft dieses Spiel, beziehungsweise wie verlaufen solche Gespräche?
Es fällt mir natürlich oft auf im beruflichen Kontext, wenn konferiert wird oder wenn über irgendwelche Themen oder Hefte gesprochen wird. Glaube findet oder Kirche findet da bei uns in der Redaktion kaum noch statt. Das ist kein Vorwurf, das liegt in der Natur der Sache, wenn die meisten, die da sitzen, mit Glauben nichts mehr anfangen können. Wenn man aber dann doch mal in ein Gespräch, in eine Debatte hineingezogen wird, wenn Menschen erfahren, ach Tobias, du glaubst, du bist sogar katholisch, also noch schlimmer als vielleicht protestantisch oder buddhistisch, dann merke ich, dass die Leute, die eigentlich gar nicht in meiner Kirche sind, gern die Regeln dieses Vereins bestimmen wollen. Also dass da gar keine Grundlage mehr da ist, kein tieferes Interesse an der unglaublichen Geschichte und auch der Kompliziertheit, wenn wir jetzt mal über die Institution der Kirche sprechen. Also sie stellen Forderungen auf, die ich teilweise teile, erkennen aber nicht, wie wahnsinnig kompliziert es ist, für eine Kirche modern zu werden oder sich der modernen Gesellschaft anzupassen, weil sie es auf der einen Seite muss, um nicht völlig zu erstarren, und auf der anderen Seite darf sie natürlich nie Zeitgeist werden. Sie muss immer eine Differenz behalten, weil sie sonst banal wird, weil sie sonst wirklich auf dem Niveau der Yogastunde und des Achtsamkeitstrainings steht. Und es darf nicht passieren, weil es beim Glauben um mehr geht, also um Erholung und kurzzeitiger Trost. Und ich merke, dass viele Menschen mich nicht mehr verstehen, dass sie diese Logik, von der ich gerade gesprochen habe, überhaupt nicht mehr bereit sind, nachzuvollziehen. Und man redet gleichzeitig aneinander vorbei. Man wird oft falsch oder absichtlich falsch verstanden. Und ich denke mir, ihr seid doch gar nicht in meinem Verein. Ja, warum wissen die alles denn so genau? Geht doch erstmal in meinem Verein rein, tretet doch bei, schaut euch an, ob da was für euch dabei ist, und dann könnt ihr von innen heraus versuchen, daran mitzuhelfen, diesen Verein ein bisschen zu reformieren. Ja? Aber es ist immer ein komisches Gefühl von Leuten, die gar keinen Bezug dazu haben, sich genau zu erklären lassen, wie Glaube und Kirche funktionieren sollen.
Sie sind jetzt so ein bisschen auf die Ebene der Institution gegangen. Nun tragen wir als Journalisten ja keine oder kaum Verantwortung dafür, wohin sich Religionsgemeinschaften entwickeln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kirchenleitende angesichts ihres Elans, ihrer Energie, ihres Bekenntnismuts kontern würden. Der Mann hat gut reden, der pickt sich raus, was ihm gefällt. Wir müssen den Schlamassel ausbaden und können uns diesen Elan nicht bewahren.
Ja, da ist wahrscheinlich was dran. Es ist natürlich eine leichte Position von außen, diese Dinge anzusprechen. Ich war übrigens nie jemand, der sehr stark am Gemeindeleben teilgenommen hat oder sich engagiert hat. Das muss ich selbstkritisch über mich sagen. Ich habe immer eher einen privaten, sehr persönlichen Zugang zur Kirche und auch zu Gott gepflegt. Wenn man es negativ sagen will, könnte man sagen, das ist elitär. Ich versuche und hoffe, dass es nicht elitär ist. Es ist einfach nicht mein Weg. Es ist nicht meine Persönlichkeit, in der Gemeinde aktiv mitzuwirken. Aber dieser Vorwurf kommt manchmal so, da macht sich's einer zu leicht. Engagier dich doch selbst mehr. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich hoffe, dass es nicht eine Art von, wie sagt man, Egoismus oder Verantwortungslosigkeit dahinter steckt. Ich kann nur sozusagen publizistisch und in persönlichen Begegnungen meinen Glauben verkünden. Und das andere sehe ich irgendwie nicht als meine Aufgabe. Ich glaube aber auch, dass es ganz verschiedene Wege gibt, den Glauben zu leben und in der Kirche irgendwie mitzuwirken.
Und publizistisch hauen Sie Pointen raus, die es wirklich in sich haben. Ich darf mal noch eine zitieren. Da denken Sie zurück an den Bayerischen Wald. Zitat: Das schönste Mädchen der Stadt saß eben auch in der Kirche. Sind Sie nostalgisch?
Ich bin ein bisschen nostalgisch, ja. Ich leide als Mensch mit Sicherheit darunter, dass manche Dinge sich in den letzten 20, 30 Jahren vor allem durch Technologie extrem verändert, gewandelt, ins Gegenteil verkehrt haben. Gleichzeitig weiß ich, dass jeder ein Kind seiner Generation ist, dass die Zeiten sich ändern, dass die Menschen sich ändern, andere Bedürfnisse haben. Ich finde eben wichtig, dass man, ich bin kein Reaktionär, ich will nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich finde, dass nur die Dinge bewahrt werden sollen, die es wert sind, bewahrt zu werden, und dass man die, von denen man erkannt hat, dass sie falsch waren, und da gibt es in der Kirche jede Menge, bereit ist, loszulassen oder auf die Müllhalde der Geschichte zu werfen. Klar ertappe ich mich manchmal dabei, wie schön das war, einer von vielen zu sein, die in der Kirche saßen. Das war so, ich beschreibe im Text ja auch dieses Glockenläuten am Sonntagmorgen, und ich bin in einer Kleinstadt im Bayerischen Wald groß geworden, wie dann diese Menschenscharen zur Kirche geströmt sind aus allen Richtungen, und ich habe auch meine schönen Schuhe angezogen und mein Vater hat den Mantel angezogen. Das ist alles nicht mehr so, ja, und ich sehne mich schon ein bisschen danach zurück und weiß aber, es wird so nicht wiederkommen. Wir müssen andere Wege finden, den Glauben zum Menschen zu tragen, und da muss die Kirche sich natürlich auch bewegen. Also das Image einer Organisation hängt in erster Linie von der Organisation selbst ab, und natürlich wurde da vor allem in der Kommunikation wahnsinnig viele Fehler gemacht, und es ist eigentlich so einfach, diese tröstliche, menschliche, frohe Botschaft, die Liebe zu verkünden. Aber es ist eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr selten gelungen, diese einfache, frohe Botschaft, die im Kern unseres Glaubens, meines Glaubens steht, zu verkünden. Und da muss man sich nicht wundern, wenn die Leute sich abwenden. Also ich habe sogar Verständnis für Leute, die der Kirche den Rücken kehren.
Es gibt eine Passage, jetzt zum Schluss, die ich mehrfach vorgelesen habe. Da geht es um Ihre Frau. Ich kann die nicht zitieren, weil mich dann Rührung überfällt. Bitte erzählen Sie, wenn Sie mögen, was Ihre Frau Sie gelehrt hat bezüglich des Umgangs mit anderen Religionen.
Ja, also es ist nicht meine Frau, es ist meine langjährige Partnerin. Das ist eine junge Frau, die in Vietnam geboren und groß geworden ist und sie ist Buddhistin. Vietnam ist ja auch halb christlich, halb buddhistisch. Sie ist buddhistisch. Und es war ein unglaubliches Erlebnis für mich. Wir waren inzwischen sehr oft in Vietnam, als wir das erste Mal da waren und sie mir ihre Heimat und ihre Familie und ihr Elternhaus in Saigon gezeigt hat, sind wir natürlich in den Tempel. Und sie ist eine sehr diskrete, elegante Person. Also sie geht nicht hausieren mit irgendwelchen persönlichen Dingen. Und sie dachte, ich bin irgendwie weg oder schaue mir irgendwas an. Und da hat sie ganz heimlich im Tempel so ein Bündel Räucherstäbchen genommen und ist vor diese Buddha-Statue getreten und hat diesen Kopf sehr schnell auf und ab bewegt und so gemurmelt. Also die Buddhisten murmeln dann so fromme Wünsche. Und ich habe das aus dem Augenwinkel heraus beobachtet. Ich war ein bisschen weiter weggestanden und ich weiß nicht, ob ich sie jemals wieder so stark geliebt habe wie in diesem Moment. Das war ein ganz besonderer Moment, weil evident wurde, sie glaubt was ganz was anderes. Sie steht vor einer Buddha-Statue. Buddha ist ja auch in dem Sinne nicht eine transzendente Gottheit, sondern es ist eine ganz andere Logik des Glaubens, viel weltlicher, viel pragmatischer. Aber ich habe gespürt, wir spüren das Gleiche. Das Leben ist nicht einfach nur zum Spaß haben da, sondern das Leben ist eine Durchgangsstation. Ich glaube ans Paradies, sie glaubt an die Wiedergeburt. Das Leben steckt voller Prüfungen und Herausforderungen, die bestimmen, wie es nach dem Tod für uns weitergehen könnte. Und ich habe mich ihr, obwohl wir sehr getrennt waren in dem Moment, kulturell so verbunden gefühlt wie nie zuvor und selten danach.
So, wie kommen wir jetzt von dieser Ebene runter auf folgende Ebene? Also zum Schluss, ich weiß von Ihnen, dass Sie aus Ihrem Essay ein Buch machen werden, dass Sie also Ihr Thema mit Gott weiter vertiefen werden. Wie lange werden Sie daran arbeiten? Wann könnte das womöglich erscheinen?
Ich hatte die Idee schon, als ich den Essay geschrieben habe. Jetzt nach diesen umwerfenden Reaktionen bin ich mir ganz sicher, dass ich das machen will. Ich fange jetzt an. Es wird irgendwann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres, wahrscheinlich im Herbst erst, weil es ja doch immer einen Vorlauf gibt, auf dem Buchmarkt erscheinen. Und ich will in diesem Stil, in dem der Essay ist, nur eben auf mehreren Seiten ein modernes Glaubensbekenntnis ablegen, bezeugen, ja, wie wir angefangen haben mit dem Gespräch, was sich Menschen, die nicht glauben, eigentlich entgehen lassen.
Andere Bücher von Ihnen sind bereits erschienen, unter anderem in den Verlagen Pieper und Blessing, etwa zuletzt Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells oder Die große Entzauberung vom trügerischen Glück des heutigen Menschen. Über Letzteres haben wir übrigens vor einigen Jahren hier gesprochen, bei Tag für Tag im Deutschlandfunk. Dieses Gespräch lässt sich nachlesen und nachhören auf deutschlandfunk.de. Und das Gespräch von heute finden Sie zum Teilen in circa 20 Minuten auf der Tag-für-Tag-Seite im Netz oder in unserer DLF-Audiothek-App. Und jener Text, der unserem Gespräch zugrunde lag, unter Heiden, den finden Sie im SZ-Magazin. Und zum Schluss noch ein herzliches Danke an Tobias Haberl, Autor der Süddeutschen, zugeschaltet in München. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.